Und was mit Hörnern? Vielleicht irgendwie so ein altes Schwein oder?
Vermutlich muss es was Bedeutendes gewesen sein. Vermutlich Mammuts, Dinosaurier.
Ich fände es halt spannend, wenn noch so irgendwas Nilpferdmäßiges dabei wäre. Also was man hier eigentlich überhaupt nicht mehr kennt und was hier auch nicht mehr gibt. Vielleicht gab es das ja so Urzeiten.
Ein sehr großes Skelett mit ganz großen, starken Knochen und sehr, sehr hoch.
Vielleicht irgendwelche Schmuck von irgendjemandem von vor ein paar hundert Millionen Jahren. Ich habe keine Vorstellung.
Tatsächlich stelle ich mir immer so die Verbindung zwischen Tieren vor. Schon Teile von dem einen, die es heute noch gibt, meinetwegen irgendwie eine lang auslaufende Schnauze oder irgendwie besonders krasse Hufe. Also irgendwie Dinge, die schon sich irgendwie verändert haben, die man vielleicht heute nur noch aus Zeichentrickfilmen kennt.
Das könnten doch die ausgestorbenen Riesen und Kleintiere gewesen sein, die wohl heute als Dinosaurier bezeichnet werden.
Ja, irgendwas Kriechendes, Schleimiges, Krötiges.
Vielleicht so ein paar Dino-Zähne. Ich finde ja Dino-Zähne ganz spannend, weil es davon ganz viele gibt und die in diesen Souvenirläden, in diesen dann für 30 Euro irgendwie so zu haben sind. Bestimmt sind da ein paar Dino-Zähne, bestimmt.
Das sind zum Teil Flugsaurier, die haben zwei kräftige Beine, einen riesenlangen Schwanz und einen kleinen Kopf und dann fliegen sie durch die Gegend.
Nur dann der Rest vom Dino vielleicht. Also, na, bestimmt kein T-Rex, aber Pflanzenfresser, so ein bisschen größeres Ding mit ganz langem Hals.
Ganz große Vögel, ganz alte, sehr große Vögel. Und dann so ein Krokodil, das laufen konnte, das konnte sich so aufstellen und das konnte so rumlaufen. Und haben die, glaube ich, fast 95% von diesem Krokodil gefunden. Vor allem so Landtiere und halt viele Vögel. So einen ganz, ganz großen Vogel, größer als alle anderen Vögel, der wahrscheinlich auch ein Raubtier war und alle Vögel gegessen hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ich glaube, der hieß Terrorvogel oder so.
Ja, das waren Vorstellungen von Hallenserinnen und Hallensern, was es wohl so für Tiere im Geiseltal gegeben haben könnte. Um das aufzuklären und natürlich auch ein bisschen Lust zu machen auf diese Sammlung Ihnen und denen, die uns möglicherweise später zuhören, freue ich mich, Sie hier begrüßen zu können im Geiseltal-Museum in der neuen Residenz. Mein Name ist Ralf Wendt und begrüße Sie eigentlich auch im Namen unserer kleinen Runde, den Leiter der Zentralen Naturwissenschaftlichen Sammlung in Halle, Dr. Frank Steinheimer, und den Leiter dieses Museums, Dr. Oliver Winks, zu meiner Linken.
Guten Abend.
Vielleicht mal so, bevor wir hier zu diesem Ort kommen oder überhaupt zu dem, was an diesem Ort versammelt ist und auch hinter uns und zur Linken und zur Rechten, bedenklich nah, vielleicht mal ganz kurz zu der Motivation, hier zu arbeiten. Dr. Winks hat lange Zeit sozusagen das verkörpert, was Sie vielleicht aus sowas wie Jurassic Park kennen. Da wurden zwei Leute eingeflogen, direkt von der Grabung. So jemand ist das. Wurde hier eingeflogen in diese, ja, nun irgendwie schon seit 2011 eigentlich nicht mehr so recht begehbare Sammlung. Dank Arila Perl und Michael Stache ist das natürlich trotzdem lebendig und auf Anfrage möglich. Aber es ist kein öffentliches Museum mehr, keine öffentliche Sammlung, wie wir sie an anderen Orten der Stadt kennen. Und da habe ich so kurz drüber nachgedacht, was denn jemanden aus internationalen Saurier-Ausgrabungsstätten heraus bewegen kann, in so eine Sammlung zu kommen. Und das würde ich dich natürlich auch gern direkt fragen.
Legen wir gleich damit los, würde ich sagen. Ja, guten Abend nochmal von mir. Es stimmt, also ich habe mehr mit Jurassic Park gemeint als mit dem Geiseltal-Museum bisher von meinem Werdegang her. Ich bin Wirbeltierpaläontologe und habe mich mit meiner Doktorarbeit auf Dinosaurier spezialisiert und bin dann auch ein gutes Jahrzehnt lang bei Dinosauriern geblieben. Ich bin also wirklich durch die Welt gereist, habe dann auch Ausgrabungen gemacht auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wir könnten eigentlich den Film mal abspielen dazu. Ich dokumentiere meine Ausgrabung selber auch mit Zeitraffer immer. Da können Sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, wie es da abläuft. Also es sind jetzt von verschiedenen Kontinenten verschiedene Grabungen, aber es sind immer Dinosaurier gewesen. Ja, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz was zum Film, bevor ich dann zu meiner Motivation hier komme. Das ist jetzt eine Ausgrabung in China gewesen. Das ist ein riesiger Dinosaurier. Also was man hier teilweise sieht, sind die Knochen, die auch so anderthalb, zwei Meter lang sind. Und das Tier steckt senkrecht im Gestein fest. Das ist alles hochgestellt worden und wurde von uns dann in der Wüste im Nordwesten Chinas ausgegraben. Das ist im Shanshan, im Turfanbecken. Das ist Grönland gewesen, ein ganz anderes Klima, wesentlich kälter, aber auch wüstenhaft. Das ist für uns Paläontologen immer sehr wichtig, im Gelände in die Wüsten zu gehen, weil die Pflanzenbedeckung halt sehr stört, um überhaupt die fossilen Knochen erkennen zu können. Auch hier Dinosaurier, das sind jetzt allerdings große Krokodile gewesen. Aber diese ganzen Funde, alle Fundstellen, die wir jetzt hier sehen, da kommen vielleicht noch zwei, die sind alle älter als das Geiseltal. Und zwar ungefähr, bis zu viermal so alt. Das ist eine Fundstelle in Deutschland jetzt, am Nordrand des Harzes, der Langenbergsteinbruch bei Goslar. Auch hier gibt es Dinosaurier, auch hier gibt es ganz fantastische Funde. Ich hatte das Glück, dass ich 4 Jahre lang ein Projekt machen durfte am Landesmuseum Hannover, wo wir diese Funde hatten. Auch das gehört zu meinen Aufgaben dann dort. Das ist jetzt Tag des Geotops, wo wir den Steinbruch auch geöffnet haben für Besucher, wo dann auch viele Leute aus der Gegend sich das anschauen konnten und auch da großes Interesse da ist. Also das Interesse ist einfach da an Fossilien, an Paläontologie. Als letztes hier noch eine Grabung aus Montana. Das sind eigentlich die jüngsten Funde. Die sind, sagen wir mal, näher an den Geiseltal-Fossilien dran als wir zeitlich gesehen. Also die stammen von ungefähr 65 Millionen Jahren und die Geiseltal-Fossilien hier sind so 42 bis 47 Millionen Jahre.
Genau, jetzt ist der Geiseltalsee ja aber voll.
Genau.
Es wird nicht mehr ausgegraben, das heißt im Prinzip werden
ich
jetzt
kann
hier
nicht mehr graben.
Genau, es werden Sammlungsgegenstände.
Genau, warum komme ich dann her?
Warum kommst du her?
Warum komme ich her? Nein, es ist so, diese Sammlung an sich ist ein einmaliger Schatz. Also das ist auch schon offiziell so gewürdigt, weil das ist nationales Kulturgut, schon geschützt ist in Deutschland. Aber es ist auch ein einzigartiger Schatz für Wissenschaftler, für Forschung, die noch passieren kann an den Stücken, die hier gefunden wurden im Laufe von 80 Jahren. Und für mich ist es total spannend, hier reinzukommen, hier zu sehen, was noch an Möglichkeiten da sind, zu forschen und damit auch gleich loslegen zu können. Mhm. Und natürlich gehört dann für uns auch mit dazu, dieses Museum hier umzukrempeln, vielleicht wieder neu zu eröffnen und so weiter. Wir sprechen ja nachher noch detailliert drüber. Aber meine eigentliche Motivation war wirklich, die Sammlung hier zu haben, diese 50.000 verschiedenen Fossilien, die wir haben, wovon etliche hundert bis tausende so einmalig sind, also teilweise mit super toller Erhaltung, die es nur hier gibt, muss man sagen. Also die gibt es an keinem anderen Ort der Welt. Und mit diesem Schatz langfristig arbeiten zu können, da forschen zu können, da mit vielen anderen Leuten kooperieren zu können, wo jeder sein Spezialwissen einbringt, was wichtig ist, weil ich kann das allein auch nicht bringen. Also das, also nicht nur, weil ich von Dinosauriern komme, sondern auch, weil es eine riesige Aufgabe ist und Paläontologie heutzutage auch sehr spezialisiert geworden ist.
Du bist ja damit auch Teil eines relativ, also verglichen mit dem, was in Halle versammelt ist, einer relativ kleinen Teams, am Zentralarchiv und Frank müsste eigentlich wahrscheinlich das Vierfache an Personal bekommen, um das tatsächlich adäquat auch würdigen zu können. Ja. Aber ich würde dich trotzdem mal fragen, Frank, du bist an verschiedenen internationalen Sammlungen auch unterwegs gewesen. Wie ist denn die Wahrnehmung von außen von dem, was hier als Schatz gerade von Oliver beschrieben wurde?
Also die Universitätssammlungen, die naturwissenschaftlichen von der Martin-Luther-Universität sind deutschlandweit unter den anderen Universitätssammlungen sehr, sehr hoch angesehen und bekannt, dass wir hier extrem wertvolle Sammlungen haben und auch mit denen auf der ersten Klaviatur der Forschung mitspielen können. Und wir haben hier Strukturen geschaffen, die tatsächlich einmalig sind in Deutschland. Wir sind durch das Zusammenziehen von Personal und Sammlungen schlagkräftiger geworden, können Forschungsgelder einwerben, können auch Ausstellungen stemmen, was sehr viele Universitätssammlungen nicht können. Vergleicht man es aber mit einem großen Naturkundemuseum, dann kann ich nur sagen, runtergebrochen auf den Personalstand sind unsere Leistungen extrem gut, aber im Vergleich zu einem riesigen Museum mit 200 Wissenschaftlern sind wir dann schon eine kleinere Nummer. Das Schöne ist, dass die großen Museen, wie jetzt zum Beispiel das Museum für Naturkunde in Berlin, mit uns kooperieren und auch zusammen Forschungsprojekte durchführen, sodass wir einige der Leistungen, die wir selbst nicht hier erbringen können, zum Beispiel, weil wir nicht die entsprechenden Isotopenanalysen-Labore haben, dass wir das dann auslagern in andere Einrichtungen. Weltweit gesehen gehört diese EU-10-Sammlung zu den Bereichen hier an der Martin-Luther-Universität, die weltweit sichtbar ist und angefragt. Wir haben das jetzt für die letzten 2 Wochen nochmal angeschaut, wer hier an Gästen war, und das ist wirklich über die ganze Welt verteilt. Es kamen welche aus Irland, aus Südafrika, aus Spanien, aus Belgien, aus Frankreich, Großbritannien, und das alles in den letzten 2 Wochen. Also es ist intensiv genutzt, diese Sammlung, und offensichtlich für die Forschung bekannt.
Vielleicht, weil du das gerade angesprochen hast, es kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das zu untersuchen. In den 30er Jahren gab es hier relativ viele Gäste, die tatsächlich auch geforscht haben gleichzeitig. Im Moment hat man, ich habe es schon erwähnt, von außen kaum einen Einblick. Man weiß eigentlich gar nicht, was passiert gerade was, oder steht irgendwann mal ein Phönix aus der Asche im Moment vor der Tür. Was passiert denn hinter den Kulissen? Was sind denn so aktuelle Forschungsvorhaben, die ihr realisiert?
Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Also schon bevor ich hier angefangen habe, muss man sagen, da kann der Frank vielleicht mal kurz noch was erzählen. Also es gibt mehrere Projekte, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Ich bin jetzt seit Juli hier und versuche sozusagen eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Und habe mir natürlich die Themenaspekte rausgepickt, die ich am spannendsten finde. Also zum Beispiel, wie werden diese Fossilien überhaupt fossil, ja, also wie versteinern die? Wenn die normalerweise in den Sumpf reinfallen, dann sind die weg. Ja? Ich kann ja nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber das ist einer dieser Themenschwerpunkte, den ich für mich gesteckt habe. Und wir haben extra dafür jetzt auch einen Doktoranden gesucht, den wir jetzt seit letzter Woche sogar auch ausgewählt haben. Und das ist also Forschung, die beginnt jetzt gerade. Die wird sicherlich jetzt 4-5 Jahre dauern. Aber ich denke, die Ergebnisse sind spektakulär, insbesondere im Hinblick auf die Sachen, die halt in den 1930er Jahren hier gelaufen sind. Man muss dazu sagen, damals war das ein großes geologisches, paläontologisches Institut, also mit einem großen paläontologischen Schwerpunkt, wo es eine ganze Arbeitsgruppe gab mit vielen Doktoranden, mit vielen Studenten und anderen Wissenschaftlern, die sich nur um diese Sammlung gekümmert haben. Das können wir heute natürlich so in der Form noch nicht bringen, aber was halt geht, sind Kooperationen mit anderen Institutionen. Und dann wirklich das Fachwissen abgreifen, das ist das
Beste. Was heißt das technisch zum Beispiel? Also in den, was hat sich da geändert? Das wird ja sicherlich
nicht der selbe Stand sein. Muss ich überlegen, das sind jetzt 80 Jahre dazwischen. Ich glaube, sowas wie Mikrocomputertomographen konnte sich damals keiner vorstellen. Also dass man, also Röntgen gab es, Röntgenbilder gab es, aber jetzt zum Beispiel hochaufgelöste Röntgenbilder und dann noch in einer dreidimensionalen Ansicht, dass man jetzt sehen kann, okay, die einzelnen Knochen, also wie die Knochen, die man jetzt nicht freipräpariert hat, aussehen im Verbund und mit einer Auflösung von 5 Mikrometern, dass man selbst bei wirklich winzig kleinen Nagetieren auch die Zähne zum Beispiel erkennt und so weiter, das war damals absolut utopisch. Ja. Oder hochaufgelöste Elektronenmikroskope gab es nicht. Vielleicht noch als spektakulärstes Beispiel, was wir jetzt auch vorhaben, um diesen Fossilbericht zu ergründen und auch rauszubekommen, wie die Sachen versteinert sind, wollen wir Elementanalysen machen. Da brauchen wir Synchrotronanlagen, das heißt, das sind solche großen Teilchenbeschleuniger, die dann bestimmte Strahlung emittieren und dann die Elementverteilung sehr schön erkennen lassen. Und man kann so sogar die originalen Farben noch rausbekommen von manchen Tieren. Ja? Und das sind so Sachen, ich glaube, das war vor 80 Jahren reine Utopie. Ja? Also man hat schon, es gab damals schon Berichte, also auch zu Farben, zu Farberhaltung. Wir haben zum Beispiel sehr schöne Fische hier, eine große Sammlung an Barschen zum Beispiel, und diese Barsche haben immer auf ihrem Schuppenmuster haben die noch so dunkle Flecken drauf. Und schon damals wurde postuliert, dass es sich höchstwahrscheinlich um die originalen Farben handelt. Aber heute können wir es überprüfen, heute können wir sagen, woraus diese Farben wirklich bestanden. Ne? Also Melanosome, also gerade so dunkle Farbpartikel lassen sich sehr schön nachweisen. Mhm.
Bevor wir vielleicht zu den tatsächlichen Objekten kommen, nochmal zum Ort zurück, denn es gab in Halle relativ viel Gespräch darüber, was passiert denn eigentlich mit der neuen Residenz und so? Geht das vielleicht in andere Hände? Gibt es andere Nutzungskonzepte? Das Museum selbst ist zu. Obwohl so schön, gab es natürlich auch immer wieder Gespräche über Umzugsoptionen. Das betrifft natürlich auch das, was du ja wesentlich angestoßen hast, die tatsächliche Einrichtung eines naturkundlichen Museums in Halle. Wie ist denn da der Stand?
Ja, erstmal der Grund des Schließens. Die Universität hat die neue Residenz verlassen, nach mehreren hundertjähriger Nutzung in einer Art universitären Bereichen. Das war eine Entscheidung, die sicherlich auch mit dem Gebäude zu tun hat, das unter Denkmalschutz steht, das sehr schwierig ist, neue Labore reinzubauen, eine Adaptation für eine heutzutage Universität, zumindest in den Naturwissenschaften, ist sehr schwierig. Eher könnte man sich noch vorstellen, Büros reinzubauen für Geisteswissenschaftler, aber die Uni hat eben beschlossen, also auch vor meiner Zeit, dieses Gebäude zu verlassen. Wir sind die Letzten, die hier noch sitzen, und wir werden allerdings, nein, die Letzten von der Uni, ja. Also es sind noch andere im Gebäude. Die Moritzburg nutzt das Gebäude noch und auch das Berufsbildungswerk, also wir sind nicht völlig allein hier. Wir werden auch, sage ich mal, gut gepflegt vom Landesbaubetrieb, also ist nicht so, dass man uns hier wirklich schon das Feuer unter den Hintern anheizt, aber es gibt mehrere Gründe, warum wir zumindest die wissenschaftliche Sammlung hier rausziehen werden. Diese große Kirchenhalle ist zum einen Ausstellung und zeitgleich auch das Magazin für große Teile der Sammlung, denn unter all diesen Vitrinen sind Unterschränke mit Fossilien. Das heißt, wir können hier nicht wissenschaftlich arbeiten, wenn wir einen öffentlichen Betrieb haben. Die klimatischen Bedingungen von so einem großen Raum sind sehr schwierig in den Griff zu kriegen. Auch da tun wir uns einfacher, wenn wir kleinere Räume haben und wirklich extra dafür ausgebaute, was mit einem Renaissance-Gebäude auch schwieriger fällt als mit anderen Bauten. Das heißt, die wissenschaftliche Sammlung soll auf alle Fälle raus. Und jetzt kommt die Frage, was mit den Ausstellungen wäre. Da gibt es drei Optionen für uns und letztendlich ist es eine politische Entscheidung, welche Option Magdeburg, das Kulturministerium und das Wissenschaftsministerium sich vorstellen. Natürlich kann man sagen, wir bleiben hier. Ich sehe das etwas ambivalent. Es ist immer einfacher mit einem White Cube zu arbeiten, also wenn man keine Vorgaben hat, ja, also einen leeren Raum, der weiß gestrichen ist, und dann kann man anfangen, eine Ausstellung einzurichten. Das könnte man hier nicht. Das Gebäude ist vorgegeben, die Renaissance-Struktur, dann mit einer, 19. Jahrhundert-Decke reingebaut, Fenster aus dem 19. Jahrhundert, dann auch mit einer Ausstellung, die manche lieb gewonnen haben, die man nicht so einfach eins zu eins übernehmen könnte, ist schwierig. Aber sicherlich machbar, wenn das so gewünscht wird. Ziel wäre allerdings, ein neues Naturkundemuseum aufzubauen, wo wir die aktuelle Forschung der Universität umsetzen, auch die aktuelle Forschung übrigens des Landesmuseums für Vorgeschichte, denn die haben ja auch einen großen Anteil an Naturkunde, also das ganze Pleistozän, Eiszeitliche, das dort auch mehr oder minder in den Depots ist und mit kleinen Teilen in der Ausstellung. Also dass diese Forschung umgesetzt wird, und ich glaube, dafür wäre es günstig, ein anderes Gebäude zu nehmen. Es war ja immer der Friedemann-Bach-Platz im Gespräch, das Gebäude der ehemaligen Physik gegenüber der Moritzburg, und an der Kopfstirnseite wäre dann noch das Hauptquartier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Das wäre ein toller Standort, das ist eigentlich für ein Museum der beste Standort wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt, so ein toller Platz, und man muss ja nicht vielleicht immer dort einen Parkplatz belassen. Und die dritte Option wäre, wenn man uns gar nicht hilft und das politisch auch nicht weiter unterstützt, dass wir wenigstens eine von der Uni geleistete Ausstellung im sehr, sehr kleinen Rahmen hätte. Und wir sind wieder in politischen Gesprächen, die Regierungen haben gewechselt, wir haben schon sehr viele Politiker auch begrüßen dürfen und dann auch wieder gehen sehen. Also ich bin immer noch Optimist, dass es was geben wird. Und wenn wir ein Naturkundemuseum haben, das verspreche ich Ihnen, dann werden die Geiseltal-Fossilien eine prominente Rolle spielen, denn die können uns wahnsinnig viel über Evolutionsprozesse erzählen. Und das Spannendste, zwei spannende Punkte sind, das eine ist, das Eozän war wesentlich wärmer, als es heute ist, und wir könnten sehr viel über Klimaerwärmung und Biodiversität, also Artenvielfalt, lernen. Und das zweite ist, das Geiseltal vor 45 Millionen Jahren zeigt wunderbar, wie zufällig Evolutionsprozesse sind. Dass es gerade dann so einen großen Vogel gab oder ein landlebendes Krokodil, ist reiner Zufall. Und das kann man sehr gut mit diesen Fossilen zeigen.
Jetzt sind wir eigentlich schon tatsächlich so ein bisschen bildhaft im Geiseltal vor 50 Millionen Jahren, denn das sind die Objekte, die das repräsentieren. Ich habe mal versucht, mir vorzustellen, wie es klang. Der wenigen erhaltenen Tondokumente aus dem Eozän.
Da war richtig was los, ja.
Also als Ornithologe vermisse ich ja ein bisschen die Vogelstimmen.
Ja, ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, da frage ich dich lieber, was da wirklich an Vögeln da war. Das klingt mehr wie ein Schweinstall jetzt am Ende. Und auch die, diese von den Krokodilen fehlt ja auch so ein bisschen. Es sollte eigentlich auch so ein bisschen der Trigger sein, dass wir mal kurz drüber nachdenken, was hast du denn wiedererkannt?
Na, ich habe schon überlegt, also die Krokodile machen manchmal auch so tiefe Brummentöne, ja, wenn die im Wasser sind. Ansonsten sind die natürlich meist still. Aber ansonsten, naja, das klang relativ sehr nach Säugetier die ganze Zeit. Zikaden waren dabei. Ja, also Insekten haben wir natürlich auch wunderschöne.
Ja, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Vielleicht mal um dieses Umfängliche, also wir müssen das ja nicht in jeder einzelne Art, aber Frank hat gerade schon zwei erwähnt. Was sind für dich so die faszinierenden Objekte, die tatsächlich dafür stehen, für diese Art von Regenwald-Setting, was es damals gab?
Naja, also ich meine, in erster Linie sind es hier die Krokodile, weil wir haben 5 verschiedene Arten von Krokodilen. Das ist schon mal ganz außergewöhnlich, weil die müssen ja alle um ihre Nahrung irgendwie konkurrieren oder irgendwie so sich eingenischt haben, dass sie sich voneinander abgrenzen. Und das hat hier offensichtlich gut geklappt. Eines davon ist der da drüben, Boverisuchus heißt der. Und der ist, glaube ich, der wirklich abgefahrenste, ja, weil das war ein rein landlebendes Krokodil. Das ist also nicht mehr häufig im Wasser geschwommen. Der konnte sicherlich noch gut schwimmen, aber der ist eigentlich an Land rumgelaufen die ganze Zeit mit dem ja, sehr hohen Schädel, was ungewöhnlich ist. Normalerweise sind die breiter oder auch die Beine, die so senkrecht direkt unter dem Körper stehen. Auch die Klauen vorn. Ja. Normalerweise haben ja Krokodile auch Krallen vorn und diese Krallen sind bei dem er zu so Hufen umfunktioniert. Also die haben keine Hornkrallen lange mehr gehabt, sondern wirklich nur so kurze Sachen, mit denen die wirklich gut laufen konnten. Ja,
was schnell?
Unterholz durchlaufen konnten und so. Und
auch richtig fix?
Auch relativ schnell, ja klar. Man sieht es ja, er ist ein relativ agiler Läufer. Ja. Auch der Schwanz passt dazu, der ist auch reduziert, der ist nicht mehr ganz so groß wie bei den anderen, die wirklich im Wasser mit dem Schwanz als Vortrieb immer zu tun hatten. Der hat sicherlich auch eine längere Geschichte an Land schon hinter sich, ja. Solche Sachen sind absolut einmalig. Also und wenn man jetzt überlegt, ne, also dieses Geiseltal, dieser Lebensraum Geiseltal, das war ja eine große Sumpflandschaft. Das war ja eine See- und Sumpflandschaft, die aber über einen sehr, sehr langen Zeitraum Bestand hatte. Also die ältesten Fossilien, die wir gefunden haben, oder die gefunden wurden, wir kann ich eigentlich nicht sagen, ich kam erst später, aber also die wir Paläontologen haben, um darüber zu forschen, das kann ich sagen, die sind ungefähr 47 Millionen Jahre alt. Und die jüngsten, die wir haben, sind ungefähr 42 Millionen Jahre alt. Das heißt, da steckt eine Zeitspanne drin, 5 Millionen Jahre, die wir so per se, also ich meine, ich sage das jetzt so flapsig, aber gar nicht erfassen können. Also auch mir fällt sowas schwer, sowas zu erfassen. Wenn man jetzt 5 Millionen Jahre zurückgeht, ja, dann sind wir vor den ganzen Eiszeiten, ja. Also das ist, da steckt so viel Zeit drin, so viel, was passiert ist, allein in diesem Zeitabschnitt, den wir erhalten haben, den wir auf diesen 80 Metern, die ungefähr diese Kohleflöze bedeckten, überliefert haben. Und allein das zu vergleichen, da steckt so viel Variation drin, so viel Veränderung, was wir wirklich sehen können an den Objekten, die wir haben, das ist toll.
Vielleicht müssen wir da trotzdem, bevor wir noch auf die anderen verrückten Arten kommen, würde ich dich noch mal gerne fragen, Frank, du hast darüber auch viel nachgedacht, warum denn ausgerechnet die Krokodile, so wie sie hier vorkamen, sich nun in so einem langen Zeitraum evolutionär relativ wenig bewegt haben, während andere, spätere Arten wie die ganze Säugetierfamilie in rasanter Geschwindigkeit sozusagen Evolutionsprozesse erlebt hat. Ja, wie kommt denn das? Waren die so erfolgreich oder ist das einfach eine... War das so eine super Erfindung, dass die so gehalten hat?
Die Krokodile sind sicherlich eine super Erfindung. eigentlich alles, was heute erfolgreich da ist, ist ein Erfolg der Evolutionsgeschichte. Alles, was nicht mehr da ist, waren eben die nicht so erfolgreichen. Und da es noch genügend Krokodilarten auf der Welt gibt, muss man die schon als eine erfolgreiche Tiergruppe ansehen. Aber was damals... machen wir anders. Die Krokodile, die damals hier in diesem Gebiet waren, mussten sich kaum verändern. Wenn wir nochmal ein Bild nach vorne gehen, in die andere Richtung. Das hier ist ein Krokodil, das sieht fast 1:1 aus wie unser heutiges Nilkrokodil. Das heißt, diese Art hat sich 45 Millionen Jahre kaum verändern müssen. Und das heißt, dass dieses Krokodil immer in seinem Optimallebensraum existieren konnte. Dieser Optimallebensraum hat sich nicht verändert, er hat sich nur verschoben. Und mit diesem Krokodil, das ist auch so eins, ja, das ist, wie es heute ausschaut, ja, also mehr oder minder das Gleiche. Ja, das eine kommt aus der Zoologischen Sammlung und ist vielleicht 150 Jahre alt und das andere oben ist 45 Millionen Jahre alt. Diese tropischen Lebensräume hier haben sehr lange existiert, 5 Millionen Jahre im Geißeltal nachgewiesen, aber eigentlich waren 20 Millionen Jahre hier in Mitteldeutschland eine Art subtropischer Lebensraum permanent da. Es gab einige kleine Kälteeinschnitte und auch zur Zeit des Eozäns, also dieser Zeit vom Geißeltal vor 45 Millionen Jahren, da konnte es ganz selten zu Temperaturen nahe 0 Grad kommen, aber ganz kurz nur. Und eine ähnliche Situation haben wir heute in den Everglades in Florida, also in den Vereinigten Staaten, ganz im Süden. So muss man sich eigentlich das hier vorstellen, wie es damals aussah. Und dieser Regenwaldgürtel ist ja dann Richtung Äquator gewandert und die Krokodile haben das geschafft, diese Wanderung mitzugehen. Hier sind sie ausgestorben, aber eben immer irgendwo existent geblieben. Und das waren nicht nur die Krokodile, das haben ganz viele Arten geschafft. Ein tolles Beispiel, wenn wir das mal gleich hier nehmen dürfen. Das ist ein Vogel, der hier nicht im Geißeltal gefunden worden ist, sondern in Messel, aber zeitgleich zum Geißeltal. Vielleicht finden wir den auch noch. Wenn wir in den Sammlungen noch die Knochen von den Vögeln alle durchgehen. Das ist ein Drogon. Dieser Drogon existierte vor 45 Millionen Jahren und er sah genauso aus. Er hatte die gleiche Federstruktur, er hatte auch diesen leicht abgestuften Schwanz und er hatte sehr sicher die gleiche Zeichnung, denn heute kommen Drogonne vor in Südamerika und Mittelamerika, in Afrika im tropischen und in Asien, in Südostasien und Südasien bis zu den Philippinen. Und die haben alle das gleiche Muster, eine abgesetzte Brust mit einer anderen Farbe wie der Bauch und auch sehr viele diese Schillerfarben und die Proportionen sind auch alle gleich. Das ist übrigens auch einer der wenigen Vögel, die die innere Zehe nach hinten gestellt haben. Das ist auch eine Besonderheit. Die haben also zwei Zehen nach vorne und zwei nach hinten. Ja, und Dieser Vogel wurde in Messel, also eine zeitgleiche Fundstelle, entdeckt. Das Fossil wird gezeigt werden, das mache ich kurz einen Werbeblock, in der Klimagewaltenausstellung vom Landesmuseum für Vorgeschichte, die ab dem 30. November zu sehen ist. Dort wird auch ein rezenter Drukon zu sehen sein aus Kuba. Und das zeigt, dass diese Vögel sich nicht verändern mussten, weil sie immer ihren Lebensraum hatten und die waren perfekt oder sind perfekt für einen tropischen Lebensraum angepasst. Und andere, und das ist jetzt die Frage, warum haben sich die Säugetiere so verändert, andere Tierarten sind nicht mit dem Tropen nach Süden, also Richtung Äquator gewandert, sondern die sind hier an der Stelle geblieben, hier in Europa. Die mussten sich aber verändern, weil plötzlich das Klima anders war. Die Nahrung war weg. Und das beste Beispiel sind eigentlich unsere Urpferde. Wir haben tropische Tiere gehabt, die im Dickicht, im Urwald herumgeschlüpft sind, relativ weiche Nahrung gefressen haben, also weiches Pflanzenmaterial. Und heute haben wir Pferde, die in Steppengebieten vorkommen, die plötzlich harte Grasnahrung fressen müssen, die im Winter überleben müssen. Und diese Evolution bei den Säugetieren, gerade bei den Säugetieren, war rasant und hat ganz andere Tiere hervorgebracht. Also ein Urpferd hat mit einem heutigen Pferd eigentlich nichts gemein, außer dass sie schon angefangen haben, ihre Zähne ein bisschen zu reduzieren.
Zu diesem Geiseltal-Pferdchen muss ich nur mal dazu sagen, da hat Michael heute extra ein Filmchen angemacht, können Sie sich mal anschauen. Hier so in dieser zweiten Zelle nachher, wie das so aussah, wenn so ein Mini-Pferdchen in der Größe eines Hundes
durch. Wir haben hier vorne auch was liegen.
Ah ja,
genau. Und zwar einmal einen Schädel im Fundzustand. Das ist ein Originalschädel vom Urpferdchen. Man sieht, der ist jetzt nicht mehr wirklich, also dreidimensional ist er immer noch, aber er ist schon sehr zerquetscht. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass da auch durchaus viele Tonnen Auflast da waren, als er im Gestein eingebettet war. Was man aber auch sehr schön sieht, ist diese wunderbare Bezahnung hier unten, die noch da ist. Und diese Bezahnung ist auch anders als bei heutigen Pferden. Heutige Pferde fressen ja sehr häufig Gras. Gras ist sehr, ist häufig mit Staub bedeckt oder im Gras selber sind auch Phytoliten, also Silikatkristalle drin und die nutzen natürlich Zähne sehr stark ab. Das heißt, die Zähne haben dann im Laufe ihrer Evolution auch einen Weg gefunden, um das auszugleichen, indem sie nämlich ihren Zahnschmelz einfach in Falten legen. Und diesen Zahnschmelz ist ja so der härteste Bestandteil überhaupt unserer ganzen Körper. Der nutzt sich dann natürlich wesentlich geringer ab. Die haben wirklich weichere Pflanzennahrung gehabt. Das wissen wir nicht nur, weil wir die Zähne haben, sondern wir können es auch dadurch nachweisen, weil wir einen Mageninhalt haben von dem Tier hier. Auch das ist eine absolute Ausnahme. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zum Urpferdchen, wir haben hier auch einen Schädel da, der rekonstruiert wurde von Michael Stacher. Ja, vielen Dank. Ich halte ihn mal so. Von unserem Präparator rekonstruiert, dreidimensional. Und man sieht schon, der ist nicht sonderlich groß. Ne? Also wenn wir jetzt ein heutiges Pferd daneben nehmen, da wäre der Schädel wahrscheinlich ja, 3-4 Mal so lang, mindestens. Die Schulterhöhe dieser Tiere hier, die lag ungefähr bei 40 Zentimetern. Ja? Und ich weiß nicht, heutige Pferde, 2 Meter geht bestimmt noch, oder? 1,80 Meter vielleicht. Also es sind also durchaus auch Größenunterschiede, die dann da zutage treten. Und wenn wir schon bei den Säugetieren sind, es gibt natürlich noch viele ganz andere spannende Gruppen. Also
wir Beispiel, lassen das auch liegen, Sie können sich das nachher nochmal von Namen angucken.
Wir nehmen uns mal aber trotzdem noch das Foto von dem originalen Urpferdchen, von unserem schönsten, genau. Das wir haben. So, da, dieses hier. Dass man das auch nochmal sieht, wie das dann aussah.
Genau, das ist der schönste Fund im Fundzusammenhang, also wirklich so gefunden worden, nicht wieder zusammengesetzt, sondern zusammenhängend auch präpariert. Wir haben normalerweise auch eine Skelettrekonstruktion hier, auch die ist in die Klimagewaltenausstellung gewandert. Wir haben nur ein Foto hinten. Aber das sind natürlich große, große Ausnahmen. Also was sehr häufig gefunden wurde, auch im Geiseltal, sind einzelne Zähne, einzelne Kieferelemente und so weiter. Und auch damit kann man viel machen, weil man kann natürlich die ganze Population vergleichen. Man kann schauen, wie viele Jungtiere sind da, wie viele Alte sind da. Kann dann sagen, ist das ein normales Aussterben, dass man also eher viele Jungtiere und viele Alttiere hat? Oder war das irgendwas Katastrophales, wo dann zum Beispiel die ganze Population mit den mittelalten Tieren, die normalerweise immer ganz gut flüchten können vor Kopfhörern oder so, wenn die auch da sind. Ja? Solche spannenden Fragen kann man hier wirklich beantworten mit den Fossilien, die wir haben.
Vogel, der hier die ganze Zeit schon als Konterfei dahinter lag, was übrigens nicht der Schatten von dem da ist, obwohl es so aussah, da hat mein Sohn gemeint, also erstens muss der wahnsinnig schnell gewesen sein, könnte sein, und zweitens war der wahrscheinlich unglaublich gefährlich, weil wahrscheinlich der Schnabel so aussieht. Ist da was dran und warum ist er nicht mehr da? Das ist ja die eigentliche Frage dahinter.
Ich fange mal an, Frank, du kannst dann weitermachen. Der Ornithologe sitzt eigentlich da. Aber ich sage das erstmal so aus der Sicht des Paläontologen. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, was hat er gefressen? Ja. In dem Einspieler vorhin hieß es Terrorvogel. Ja, Terrorvogel klingt ja schon so, als würde er dann irgendwie die kleinen Urpferdchen jagen und reißen. Es gibt auch eine Postkarte, die hinten noch, also so ein Motiv, Postkartenmotiv, was sie sich nachher noch mitnehmen können, wo das Tier wirklich jagt. Ja, aktiv irgendwie kleine Pferdchen jagt. Lässt sich so nicht nachweisen. Wir können nämlich mittlerweile, auch das ist ganz spannend, über geochemische Methoden feststellen, was die Tiere gefressen haben. Also ob es Pflanzennahrung oder ob es tierische Nahrung ist. Und zwar geht das über Calciumisotopen. Und diese Calciumisotopen lagern sich in bestimmten Verhältnissen, also gibt es verschiedene Isotopen, die lagern sich in bestimmten Verhältnissen in den Knochen ein, wenn der Knochen gebildet wird, während das Tier lebt. Und kann dann dadurch auch Millionen Jahre später, wenn der Knochen nicht zu sehr verändert ist, auch das ist immer die Sache, aber im Geiseltal haben wir Glück, da ist das Original noch erhalten, kann da Millionen Jahre später noch ausgelesen werden, was das für ein Verhältnis ist. Und dieses Verhältnis, was wir bei dem Gastornis gefunden haben, das spricht eindeutig für Pflanzenfresser. Insofern war er nicht wirklich so schrecklich. Und ich weiß nicht, möchtest du was sagen zur Geschwindigkeit?
Also er hat zwar gejagt, aber eigentlich lieber Pflanzen gefressen, habe ich jetzt verstanden. Ja?
Er ist wohl eher ein Vegetarier, genau. Und er wäre auch so von der Statur her, wie er jetzt dasteht, kein ganz agiler Vogel. Dazu sind die Beine viel zu massiv. Also damit kann man nicht richtig gut rennen. Und wenn man sehr schnell rennen will, dann ist es auch günstig, wenn man nicht so ganz weit ausladende Zehen hat. Die bleiben irgendwann mal hängen an der Wurzel und werden abgerissen. Deswegen hat der Strauß auch seine Zehen reduziert. Der hat eigentlich nur noch eine Hauptzehe und eine kleine Nebenzehe. Aber die hier sind extrem breit. Das heißt, er ist eher langsam auf relativ weichen Grund gelaufen. Auch die Krallen sind noch zu gekrümmt, um wirklich da jetzt unheimlich viel Geschwindigkeit zu kriegen. Und beim Schnabel sieht man, wenn ich jetzt ein Beutegreifer wäre es sinnvoll, wenn der Schnabel irgendwo einen Haken oder sowas hätte, dass ich meine Beute besser festhalten kann. Ja, wie die Greifvögel oder auch die Würger heutzutage, die hätten hier vorne noch eine Spitze. Oder auch die fischfressenden Tiere wie der Kormoran haben so eine Spitze hier vorne. Also wahrscheinlich ist es, dass er relativ weiche, wasserhaltige Pflanzennahrung gefressen hat. Da ist so ein großer Schnabel gar nicht schlecht. Ich habe hier noch ein Beispiel. Die gab es übrigens damals auch. Also wir haben die Knochen hier sogar gefunden in Einzelteilen. Das ist ein Hornvogel, ein relativ kleiner Hornvogel. Die werden aber sehr groß. Die haben einen sehr ähnlichen Schnabel. Die haben auch so einen großen Schnabel in der Evolution bekommen durch Selektionsprozesse, weil man mit so einem großen Schnabel, wenn man weiche Früchte frisst, was die Hornvögel machen, die fressen gern Feigen, dann trieft nicht das ganze Fruchtfleisch daneben, wenn ich drauf beiße, sondern es bleibt im Schnabel. Konvergent zu den Hornvögeln haben das Gleiche auch nochmal die Tukane ausgebildet, die ja in Südamerika und Mittelamerika vorkommen. Die Hornvögel sind Afrikaner und Asiaten. Also es ist ein Prinzip, was mehrmals entstanden ist und das wird hier ein sehr ähnliches Prinzip gewesen sein, draufbeißen und alles, was man innen zerquetscht, auch im Schnabel halten zu können. Es könnte sein, was die Hornvögel auch haben, die laufen relativ spitz zusammen, das macht hier der Schnabel auch. Man kann also relativ kleine Früchte auch aufpicken oder eben auch Insekten oder Würmer, was immer ganz gut ist für so einen Vogel, denn nur von zuckersüßen Früchten kann man nicht die Körperproteine so einfach aufbauen, um wachsen zu können und auch die Jungen großzuziehen. Da ist immer ganz gut, wenn man auch tierische Proteine zu sich nimmt, also irgendwelche Würmer oder kleine Insekten. Und das würde vielleicht zumindest zur Jungenaufzucht auch gemacht haben. Ja, und sonst kann man auch sagen, dass wir bei den Flügeln relativ unglücklich sind, denn die Stücke haben wir nicht gefunden, da wissen wir nicht. Es ist klar, es ist ein Laufvogel, der konnte nicht fliegen, stammt aber von flugfähigen Vögeln ab. Dieses Tier ist sekundär flugunfähig. Es ist nicht so, dass es ein Dinosaurier ist, der zum Vogel wurde und nie Flügel hatte, sondern es kommt von einem gut fliegenden Vogel, der wieder sekundär reduziert hat. Und was er wirklich mit den Flügeln machen konnte, ist unklar. Es könnte eine Balzunterstützung gewesen sein. Es könnte auch was sein, mit dem man abwehren kann, wenn man sich ein bisschen größer aufblustert. Das kann aber auch so sein, dass die so klein waren, diese Flügel, dass sie im äußeren Kontur, wie beim Karsor heute bei uns, gar nicht aufgefallen wären. Das können wir nicht ganz sagen.
Er hat es nicht überlebt allemal, das können wir sagen.
Was wir aber zu dem Tier noch sagen können: Solche großen Vögel sind immer dann in der Erdgeschichte entstanden, wenn die großen Säugetierbeutegreifer gefehlt haben oder die großen Dinosaurierbeutegreifer. Wir haben das auf Neuseeland mit Riesenvögeln, die heißen Moas. Wir haben das mit dem Madagaskar-Strauß auf Madagaskar. Wir haben es auch in den Randgebieten von Afrika mit dem jetzt dort existierenden Strauß, wobei der sehr wehrhaft ist. Wir hatten es mit einer Taubenverwandte auf Mauritius, dem Dodo oder Dronte. Ja, das war auch ein laufunfähiger Vogel, war überhaupt nicht mit denen verwandt. Das konnten sie sich immer erlauben, weil es niemand gab, der diese Riesentiere gefressen haben. Und im Geiseltal war das größte Raubtier, wir haben, ist gar nicht auf den Bildern, wir haben einen Kieferast von so einem Raubtier, der das war vielleicht...
Säugetier jetzt.
Säugetier, ja, ja genau. Raubsäuger, der war vielleicht so groß, dieser Kieferast, also da konnte man so einen großen Vogel eigentlich nichts anhaben. Das Gefährlichste für diesen Vogel waren wahrscheinlich diese landlebenden Krokodile da drüben, vor allem als für die Jungvögel von dem. Ja, also es ist schon erstaunlich, dass damals im Eozän in Geiseltal vor 45 Millionen Jahren das größte von der Höhe, das größte Tier ein Vogel war und kein Säugetier.
Vielleicht, was mich sehr überrascht hat, es gab auch Kolibris im Geiseltal. In Nordamerika sind die Kolibris weiter nördlich auch verbreitet. Warum sind die hier weg? Haben die den Sprung nicht geschafft oder in den nächstwärmeren Gefilde?
Ja, also dass die Kolibris im Geiseltal waren, wissen wir nur, weil sie in Messel gefunden worden sind, muss ich mal vorsichtig sagen. Aber wir gehen davon aus, dass die hier auch waren, weil das war für einen Kolibri keine Distanz. Ich habe hier einen Kolibri, einer, der so aussieht wie die, die in Messel gefunden worden sind. Die hat noch nicht extrem große, lange Schnäbel, sondern eher kürzere, aber sie waren schon sehr klein. Und sie hatten vor allem schon sehr verkürzten Oberarmknochen, der ein sehr schnelles Fliegen ermöglicht. Sie wissen wahrscheinlich, Kolibris sind die einzigen Vögel, die ihre Flügel in einer Acht schlagen können. Die können mit dem Auf- und dem Abschlag des Flügels einen Auftrieb erzeugen und sind somit die einzigen Vögel, die auch rückwärts fliegen können und natürlich perfekt auf der Stelle stehen. Was ist mit den Kolibris passiert? Die Grenze zum Miozän, also ungefähr nach diesen 20 Millionen Jahren, wurde das Klima hier kälter, was Kolibris per se erstmal so heute nicht so sehr belastet. Es gibt Kolibris, die bis nach Alaska vorkommen und hoch in die Anden. Aber die Kolibris hatten zu der Zeit höchstwahrscheinlich noch nicht geschafft, ihre Nester von der zentralen Position, zum Beispiel in Astgabeln, nach außen an die letzten Ästchen und Blattspitzen zu legen, wo sie heute ihre Nester haben. Kolibris können perfekte Klebenester überall hinbauen, und zwar an die leichteste, kleinste Struktur, ganz weit weg vom Stamm eines Baumes. Und als sich vor 20 Millionen Jahren dann, also nicht vor, sondern nach 20 Millionen Jahren, also im Miozän, also von 45 Millionen Jahren, dann ungefähr so um 20 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung, das Klima geändert hat, hat sich eine Landbrücke geschlossen durch einen erniedrigten Meeresspiegel, und über diese Landbrücke sind neue, fitte, clevere Säugetiere gekommen und auch einige Reptilien, nämlich vor allem Schlangen, die diesen frühen Vögeln Probleme bereitet haben. Und die Kolibris haben das hier nicht geschafft, weiter zu existieren, sondern dort, wo die Säugetier-Evolution sehr verzögert eingesetzt hat, nämlich in Amerika, da ist viel, viel später dann mit den Säugetieren was vorangegangen. Da konnten dann die Kolibris sich langsamer auf diese Spezialisierung mit den Nestern ganz außen hin evolvieren, als sie es in Europa geschafft haben. Wir wurden hier überrannt und wurden dann wahrscheinlich deswegen ausgerottet.
Also Sie merken schon, das geht jetzt genau in die Richtung, die Oliver Wings vorhin auch schon erwähnt hat. Das ist einfach nicht nur etwas zum Anschauen, was war hier mal, sondern es hat sehr viel mit dem Verständnis zu tun, wie sich überhaupt eine Artenvielfalt entwickelt. Und auch jetzt, ja, was jetzt ist, hat eben genau damit auch zu tun. Unter anderem natürlich auch mit dem Klima und der Änderung. Da sei nochmal auf die Ausstellung im Museum für Vorgeschichte verwiesen, die am 20., ne? Am 30. November startet. Ich komme nochmal zurück zum Jurassic Park leider. Weil,
warum leider?
Weil irgendwie fand ich das ja auch trotzdem faszinierend, dass es ja die Möglichkeit geben könnte, aus all diesen wunderbaren Krokodilknochen genetische Informationen rauszufiltern, nicht um gleich einen Park aufzumachen, aber ich weiß nicht, Punkt, 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 mach mal weiter.
Schön wär's, ja. Man muss sagen, immer mit heutigem Kenntnisstand, also wie gesagt, vor 80 Jahren konnten sich die Leute auch nicht vorstellen, dass wir heute wissen, wie die Tiere gefärbt waren zum Beispiel. Ja. Mit heutigem Kenntnisstand ist es nicht möglich, aus den Geiseltal-Fossilien DNA zu gewinnen. Aus dem Grund, weil die Hintergrundradioaktivität, die uns umgibt, also aus dem Weltall, aus den Gesteinen, die da ist, also Granit zum Beispiel strahlt ziemlich, über lange Zeiträume DNA zerstört. Also das geht so etwa 100.000 Jahre zurück. Mammut ist möglich. Es gibt mehrere Arbeitsgruppen weltweit, die daran arbeiten, ja, die Tiere wieder zu klonen und dann Elefanten, Kuh als Leihmutter einzusetzen. Mit den Tieren wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Wie gesagt, 100.000 Jahre, also Dinosaurier geht auch nicht. Ja, wäre ja gar nicht mehr so weit, dann von den 45 auf 65. Und dann hätten wir einen T-Rex-Knochen, hätten wir auch da genug. Aber es ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber ich meine, es ist auch nicht weiter tragisch. Was immer möglich sein wird, denke ich, also was jetzt so diese Erbinformation angeht, das ist jetzt natürlich auch hoch spekulativ, aber theoretisch könnte man aus heutigen Tieren und Pflanzen die Vorläufer wieder zurückzüchten, weil ich glaube, ein Großteil dieses genetischen Materials ist immer noch vorhanden, nur inaktiv. Was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube auch, dass wir sehr viel genetische Information von unseren Vorfahren in uns tragen, also nicht nur der Mensch, sondern auch die Tiere. Es ist immer die Frage natürlich dann zu dem Wozu. Wir haben eine wahnsinnig schöne Biodiversität und auch wenn der Mensch im Moment eine große Belastung dieser Biodiversität ist, wenn der Mensch irgendwann wieder weg ist, wird sich das auch wieder ganz toll weiter evolvieren und entfalten und wir werden wieder ganz großartige Tier- und Pflanzenarten haben. Also wir können das auch relativ locker sehen, wenn es so auf eine erdgeschichtliche Zeitskala sich beläuft. Ich muss nur jetzt, wenn hier Naturschützer unter uns sind, sagen, natürlich will der Mensch das so erhalten, weil er sich auch dran freut und daraus Nutzen zieht, ja, und überleben kann, nur damit überleben kann mit dieser Biodiversität. Aber wenn es um die Welt geht und ein Artenreichtum, kommt nach dem Menschen auch wieder ganz Tolles.
Ja, ich finde das natürlich trotzdem ganz großartig. Es gab mal einen wunderbaren Film, der hieß Blade Runner und da gab es einen kleinen Markt, da konnte man sich alle möglichen Tiere kaufen, welche die es gab und die es nicht gab, weil die nanotechnisch hergestellt werden konnten. Also wenn du es schaffst, Kolibris wieder in das Geiseltal zu bringen, da würde ich mich extrem freuen und das wäre ganz toll.
Da vielleicht, das ist ohne genetische Tricks möglich. Wir nehmen jetzt mal nur den Bienenfresser, der aus dem Mittelmeer hier aufgetaucht ist und sich sehr gut etabliert hat. Kolibris sind sehr gute Flieger. Theoretisch wäre es möglich, dass auch mal eine Population vertriftet. Da reichen ja 15, 20 Stück mit einem Windstoß aus Amerika und dann sind sie da, nicht? Und die machen hier das Gleiche. Die Blüten gibt's. Es gibt hier auch einige blütenbesuchende Vogelarten. Da gehört auch unsere Mönchsgrasmücke dazu. Also wäre alles schon vorbereitet. Wir müssen nur auf den Windstoß warten.
Gut, das ist ein okay Trost. Vielleicht ist es ja auch anders möglich, das zu zeigen, wie es aussah. Museum im Jahre 2017 kann ja auch heißen, ich schaue mir nicht nur Knochen an, sondern zum Beispiel, wie das Pferd durch den Wald läuft. Gibt es Projekte, die ihr vielleicht angehen werdet, die sowas meinen, wie eine Übersetzung in Film, in Animation, in Sound?
Wir haben natürlich Ideen. Also man muss dazu sagen, mir persönlich wäre es sogar sehr recht, wenn wir diese Lokalität hier behalten können, weil ich dieses Spannungsfeld zwischen diesem kirchlichen Bau und den evolutionären Hintergründen und den Fossilien extrem toll finde. Und das ist eine einmalige Location weltweit. Also ich kenne keinen anderen Platz, kein anderes paläontologisches Museum, was so ein Ambiente hat. Ja? Klar müsste man viel reinstecken, klar müsste man viel machen. Ich glaube aber auch, man könnte es so präsentieren, dass es dem Raum würdig wird und trotzdem die Sammlung im Vordergrund lässt. Ja? Also ich denke nicht, dass der Raum zu sehr ablenkt. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch ein bisschen, aber das macht nichts. Also wir beide können das eh nicht entscheiden, was passiert. Wir sind da leider auf die Politik mit angewiesen. Aber natürlich haben wir Ideen. Und solange wir nicht umziehen müssen, werden wir hier auch versuchen, das zu renovieren. Wir haben vor, ab Mai nächsten Jahres zur langen Nacht regelmäßig zu öffnen, wahrscheinlich einen Tag in der Woche, wenn es gut läuft. Und wir wollen wirklich auch, natürlich, Animationen ist auch was vor 10 Jahren so nicht machbar war, dass man jetzt fotorealistisch hier ein Video zeigen kann, wie die Tiere rumlaufen, wie sie interagieren und so weiter. Da gibt es viele, viele Ideen, die wir haben, die wir umsetzen möchten. Inwieweit das in absehbarer Zeit gelingt, weiß ich nicht. Wir müssen natürlich erstmal schauen, dass wir jetzt die Finanzmittel dafür einwerben. Dann brauchen wir die entsprechenden Fachkollegen, die das auch computertechnisch erstellen können. Wir machen natürlich die Fachberatung dann und so weiter. Ideen haben wir. Es wird noch ein bisschen dauern, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg schon.
Es gab ja auch schon sehr gute Vorstöße in Kooperation mit Orten wie zum Beispiel Braunsbedra, also auch vor Ort sowas sichtbar zu machen. Jetzt ist es so, dass die Gegend um Mücheln, Krumpa, Braunsbedra eher mit dem Bienenfresser geneigt ist zu werben im Moment. Aber da würde ja sowas ganz wunderbar passen, wenn der Transfer sozusagen aus dem wissenschaftlichen Untersuchungsort Halle an den Geisetal zurückfließen könnte.
Also in Braunsbedra gibt es ja diese Zentralwerkstätte Pfennerhall. Vielleicht haben schon einige, die bei einer Radumrundung des Geiseltalsees liegen sehen. Und das soll ein Zentrum werden, wo man sich umfassend um diesen Bergbau und die entdeckten Fossilien informieren kann. Wir haben jetzt zum Beispiel dort Kopien von unseren sensationellen Objekten schon hingegeben. Also dieser Schädel von diesem Nilkrokodil-ähnlichen Asiatosuchus ist dort. Dann eine sehr schöne Kopie vom Geißeltaler Urpferdchen. Und wir werden auch weiterhin das Museum mit Objekten bestücken. Das kann auch mal was Originales sein. Prinzipiell ist es für die Forscher, die hierher kommen, einfacher, das in Halle zu erforschen als am Geiseltalsee, weil man einfach das hier wesentlich besser erreicht. Hier gibt es die große Infrastruktur einer Universität, die man für solche Forschungen braucht. Aber das Schaufenster für das Geiseltal, das werden wir das sicherlich unterstützen. Und wir haben auch vor, unsere Bergbauutensilien an dieses Museum abzugeben, dass man eben auch da diesen Bergbau nochmal nachvollziehen kann, was dort damals passiert ist und wie es abgebaut worden ist. Ja, also eigentlich gut. Und wir sitzen auch nicht ganz hart auf unserem Urpferd-Image. Wir haben es der Tauchschule zum Beispiel für eine Tauchschule am Geißeltalsee für eine Gedenkmünze zur Verfügung gestellt, dass sie dieses Image verwenden dürfen.
Vielen Dank für den Besuch, fürs Interesse sowieso.
Ja, also wir bedanken uns auch erstmal bei Ralf Wendt, einem bekannten Radiomacher, unter anderem von Radio Korax, für die Moderation und bei Ihnen für Ihren Besuch und das rege Interesse. Und wir sind überwältigt, wie viele Leute gekommen sind. Das gibt uns natürlich oder stärkt uns auch den Rücken. Und ich sage jetzt noch einen Punkt. Der Hauptauslöser, warum wir heute das so gemacht haben, war, dass ein Kulturminister aus der Staatskanzlei, Herr Robra, gesagt hat, hier würde nichts passieren. Und das hat uns sehr wehgetan, denn wir forschen ja sehr fleißig und wir wollten das Ihnen jetzt einfach auch mal präsentieren, dass hier immer noch sehr viel passiert und vielleicht auch als Anregung mit in die Politik wieder zurückfüttern. Es gibt ein Interesse in Halle, es gibt ein Bildungsinteresse der Bevölkerung und vielleicht können wir das irgendwann mal auch dann entsprechend bedienen. Also herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir für Ihr reges Interesse. Ich kann mich da nur anschließen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen soll. Höchstens, Sie sind herzlich eingeladen, sich das alte Museum in der jetzigen Form noch anzuschauen. Es wird so, wie es jetzt ist, nicht mehr lange Bestand haben. Vielen Dank.